Herzlich willkommen. Hier ist der Denkwandler, der Podcast von Professor Timo Leukefeld. Dieser Podcast ist ein Ort für visionäre Denkanstöße, spannende Geschichten und praktische Lösungen rund um Energie, Nachhaltigkeit und die großen Fragen einer selbstbestimmten Zukunft. Lehnen Sie sich zurück und denken Sie neu. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Denkwandler-Podcast und ich freue mich ganz besonders auf diese Folge und begrüße recht herzlich Professor Timo Leukefeld. Hallo, Herr Professor Leukefeld.
Viele Grüße aus Freiberg zurück.
Vielen, vielen Dank, Herr Professor Leukefeld. Das Thema habe ich mir gewünscht, was jetzt kommt. Und zwar...
Das erste Mal, ne?
Das erste Mal. Ich darf auch Wünsche äußern, finde ich gut. Ja, und... Ich bin da ein bisschen drauf gestoßen, weil ich privat umgezogen bin, drei Parteienhaus, wunderschöne Wohnung, freue ich mich, super, toller Garten, ganz, ganz klasse. Was aber am allerschönsten ist, wir haben eine so tolle Hausgemeinschaft, wo es wirklich, also man, es fühlt sich fast wie eine Kommune an, ne? Wo es, wenn einem Müsli fehlt, dann sagt der andere, ich stell's vor die Tür und so weiter, also man hilft sich und so weiter. Und wir haben dann bei einem Bierchen im Garten darüber gesprochen, dass wir alle irgendwie so ein kleines Zweitauto haben und im Grunde braucht's gar keiner, ne? Also, und dann fing's an, na, eigentlich müsste man mal so reduzieren, wir teilen uns alle eins. Und dann habe ich erzählt, ich habe hier jemanden, mit dem ich regelmäßig spreche, Professor Timo Leukefeld, der so ganz tolle Konzepte hat, wo sich Gemeinschaften quasi Dinge teilen und so weiter. Und dann wurde das ein bisschen größer gesponnen und das führt uns heute zu dem Thema Energiesouveränität als Gemeinschaftsprojekt von Selbstversorgersiedlung bis Tiny House Parks. Langer Titel, aber im Grunde ist es so diese Kernidee, die da entstanden ist beim Bierchen im Garten, vielleicht ein bisschen größer gesponnen. Jetzt haben Sie meine Motivation, haben Sie jetzt gehört, langes Intro. Was treibt denn Menschen an, sich in so auch energiefreien Gemeinschaften zusammenzuschließen? Kosten, Klimaschutz oder so, Bedürfnis nach Unabhängigkeit? Was sind da so diese Themen? Was ist Ihre Erfahrung?
Also meine Einleitung wird wahrscheinlich wesentlich länger, Herr Lapan. Ich glaube, man muss erst mal so ein paar Begriffe auch sortieren. Das, was Sie beschreiben, einmal mit in Ihrer eigenen Welt, mit den Nachbarn, das sind ja gelungene Beziehungen. Das ist das eine. Und wonach sie sich alle gemeinsam sehen, ist ja selbstbestimmtes Leben, Unabhängigkeit und Freiheit. Das steckt ja alles mit da drin. Das sind, glaube ich, so die Begriffe, über die wir heute in dem ganzen Podcast auch häufig reden werden. Und ich habe lange über Ihre Einstiegsfrage nachgedacht. Woher kommt eigentlich die Motivation bei den Menschen? Warum sehnen die sich nach sowas? Und Sie wissen ja aus vielen Gesprächen, dass ich eigentlich nie Ingenieur werden wollte oder Professor oder Planer von energieautarken Häusern, sondern ich wollte eigentlich immer, seitdem ich der deutschen Sprache mächtig war, Archäologie studieren. Das ging dann ja nicht in der DDR. Und dann bin ich halt Ingenieur geworden, aber dieses Hobby habe ich ja noch tief in mir drin. Ich fahre ja auch jedes Jahr zu einer Ausgrabung, meistens mit meinem Sohn, eine Woche, wo wir überall in der Welt mithelfen. Und bin extrem geschichtsinteressiert. Also ich saug das regelrecht auf wie so ein trockener Schwamm. Und als ich dann viel über Ihre Einstiegsfrage nachgedacht habe, warum sehen sich die Menschen jetzt danach? Das ist ja auch bemerkenswert, wie viele Menschen sich nach sowas sehen. Habe ich gedacht, das könnte vielleicht mit unserer kulturellen Identität zusammenhängen, also mit unserer Geschichte. Und das ist ja leider ein Thema, was vielen Menschen fehlt. Also Geschichtswissen fehlt nahezu komplett bei vielen Menschen. Denn ich meine jetzt nicht die übliche Geschichte, vielleicht noch zur DDR zurück oder Wiedervereinigung zur DDR zurück oder Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg. Also das haben viele noch sozusagen auf dem Schirm und wissen da noch was drüber. Aber wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen wollen, also dann vor dem Ersten Weltkrieg das Kaiserreich, davor die ganzen Religionskriege, 30-jähriger Bauernkrieg, der Kampf der katholischen Kirche gegen die heidnischen germanischen Stämme, 500 Jahre nach Christi Geburt, also 476 war es ganz genau, hat ja der germanische König Odoaker den römischen Kaiser, den Augustulus, also Romulus Augustulus, die Entlassungspapiere gegeben und hat praktisch das Weströmische Reich besiegt. Das haben die germanischen Stämme besiegt. Dann geht es noch weiter zurück. Da waren ja 500 Jahre Kampf davor. Was die meisten noch kennen, ist die Schlacht im Teutoburger Wald. Das ist noch vielen bekannt. Und die Römer haben sich im Prinzip damals an den Germanen die Zähne ausgebissen. Und wenn man noch weiter zurückgeht, also ungefähr 2000 Jahre, bevor dann die Römer versucht haben einzufallen in diese norddeutschen und zentraleuropäischen Gebiete, wenn man sich dort jetzt anschaut, unsere eigene Geschichte von den Germanen früher, die haben eigentlich in einem föderalen System gelebt, die hatten Dorfgemeinschaften, einzelne Bauern und Familien, die Land und Grund hatten, was auch immer vererbt wurde. Also es musste sich niemand einmieten, sondern es war immer eigenes Land. Man hat Versammlungen abgehalten auf dem Dorfplatz, wo dann die Gesetze gerichtet wurden. Man war verpflichtet, den Nachbarn zu helfen. Das waren alles also solche Gesetze. Man hatte die Runenschrift. Und das weiß man alles, weil die Römer über die Germanen geschrieben haben im ersten Jahrhundert nach Christi. Das sind also die Überlieferungen der Römer. Die Germanen selber haben gar nichts Schriftliches hinterlassen in diesem Sinne. Und wenn man sich jetzt diese Lebensweise mal anschaut, das ist jetzt kommen wir eigentlich zum Kern zu dieser kulturellen DNA. Die haben durch ihre Lebensweise, nämlich unabhängig, frei und selbstbestimmt, eigentlich zwei wichtige Kernprobleme gelöst. Das erste war, sie hatten einen Hof mit, heute würde man sagen, Bauerngut, wo sie eben Tiere hatten und Nahrungsmittel selber angebaut haben, haben sich um Fisch gekümmert, um Wasser, die Dinge aufzubereiten, auch für den Winter und so weiter. Und haben damit eine verlässliche, gesunde und dauerhafte Nahrungsmittelversorgung sichergestellt. Und das zweite Grundproblem oder Grundbedürfnis, was sie abgedeckt haben, war praktisch bezahlbarer Wohnraum, würde man das heute nennen. Also Wohnungen für jeden. Das heißt, die ganze Familie hat in einem Haus gewohnt. Auch die Kinder, die sind mit eingebunden worden, die Alten sind mit eingebunden worden. Also man hat sich komplett, vielleicht würde man heute sagen, so Generationen, ein Haus der Generation. Es haben alle in dem Haus gewohnt, hatten eine Wohnung, hatten verlässliche Nahrungsmittel, haben in föderalen Strukturen gelebt, haben auch, wenn jetzt sie angegriffen wurden, nur temporär einen König gewählt, der wurde nach der Schlacht wieder abgewählt. Also ist schon ganz interessant. Und wenn man das jetzt mal, das hat ja viele hunderte Jahre so funktioniert. Und ich glaube, das hat auch so eine Art DNA geprägt. Ne? Wir waren ja am Anfang bei diesen Begriffen unabhängig sein, selbstbestimmt sein, frei zu leben. Wenn man jetzt mal in die heutige Zeit reinspiegelt, leben wir genau im Gegenteil. Das heißt, wir gehen heute arbeiten bei einem Arbeitgeber, der uns Geld gibt. Also wir geben unsere Zeit praktisch einem Arbeitgeber, damit wir Geld verdienen können, wo wir natürlich auch Steuern zahlen müssen, damit wir dann eine Wohnung mieten können ohne Garten und dann das Essen im Supermarkt einkaufen. Na, also wir sind praktisch von Abhängigkeiten umgeben und weil wir keine Zeit mehr haben, weil wir die ja dem Arbeitgeber geben, um Geld zu verdienen, um die anderen Abhängigkeiten zu bedienen, können wir uns auch nicht mehr um Kinder und alte Menschen kümmern und bringen die praktisch in den Kindergarten und ins Altenpflegeheim. Da wir das persönlich gar nicht bezahlen können, muss der Staat dort in die Finanzierung eintreten und verlangt von uns wieder Steuern. Und deswegen müssen wir noch mehr arbeiten. Also das ist praktisch genau das Gegenteil. Wir sind also komplett abhängig vom Wohnraum, vom Essen, ne, von der Zeit. Es gehört eigentlich alles nicht mehr uns. Und das ist so ein Hamsterrad, wo viele Menschen jetzt begreifen, das ist eigentlich nicht gesund. Das ist nicht gesund für uns, auch für die Gesellschaft nicht. Ne, wenn wir eigentlich übers Land verteilt wohnen in Einfamilienhäusern und die Eltern wohnen dann am anderen Ende von Deutschland, können sich dann auch nicht um die Kinder kümmern. Ne, genau diese Sachen haben eigentlich früher die Germanen, die alten Germanen, sehr, sehr gut gelöst. Und meine Vermutung ist, ich kann das nicht belegen, dass diese kulturelle DNA in uns jetzt wieder diese Sehnsucht eben herbeibringt, zu sagen, Mensch, was können wir an unserem Leben eigentlich anders machen? Wie können wir unabhängiger sein, selbstbestimmter und diese Abhängigkeiten oder auch die Resilienz erhöhen eigentlich, die Widerstandsfähigkeit. Und das führt natürlich zur Suche, wie bei Ihnen, indem man sagt, ich kümmere mich erstmal um meine Nachbarn. Wer sind die überhaupt? Was haben die für Bedürfnisse? Wie kann ich helfen? Wie kann ich unterstützen? Auch wie früher bei den Germanen. Wie kann ich mein Essen selber anbauen? Ist ja eine Riesenbewegung. Gardening, ne, auf den Dächern, auf dem Balkon, im eigenen Hochbeet. Wie kann ich meine eigene Energie herstellen, Balkonkraftwerk und so weiter. Wie kann ich mich in eine Energiegemeinschaft begeben, dass wir zusammen das herstellen und uns versorgen. Also das wäre für mich mal so eine These, die ich in den Raum stelle. Ich vermute, das ist die Erinnerung an unsere alte Lebensweise. Und weil wir uns eben so weit entfernt haben von dieser alten Lebensweise, kommt jetzt die Sehnsucht auf und man sucht nach solchen Lösungen.
Was ich auch, also erstmal hochspannend, was Sie da sagen, habe ich gebannt zugehört und kann das auch nachvollziehen, was Sie sagen. Ich hätte noch den Gedanken, so spüre ich es zumindest in meinem Leben, dass ja alles so aufgesplittert wird. Ne? Also sowohl, wir haben gerade von der Gemeinschaft gesprochen, ne? Früher alle auf einem Fleck, jetzt kann man ja froh sein, wenn die ganze Familie in einem Land lebt sozusagen. Meistens ist ja irgendeiner überregional unterwegs oder international unterwegs. Aber auch diese Kleinigkeiten, ich will das mal mit einem Hobby von mir belegen, Fußball beispielsweise. Früher hat man gab es einen Sender, den hat man geguckt, Premiere, da hat man vielleicht Geld für bezahlt und hat Fußball geguckt. Heutzutage braucht man ja auch 17 Abos, um irgendwie jedes Fußballspiel schauen zu können. Alles wird in Abos getrieben, so alles ist so kleinteiliger geworden. Und dieser Wunsch zu sagen, ach, ich hätte gerne, ich wäre so jemand, ich würde gerne einmal und von mir aus 300 Euro im Monat zahlen und sagen, den ganzen Quatsch will ich einfach in so einer einzelnen Lösung drin haben. Das ist so ein bisschen, können Sie diese Motivation nachvollziehen? Spüren Sie die auch?
Absolut. Also ich habe zum Beispiel gar keinen Fernseher, weil mir die Zeit zu schade ist und weil, also zumindest im Öffentlich-Rechtlichen, eigentlich nur noch Müll kommt, der mich überhaupt nicht inspiriert. Ne? Ich lese dann lieber mal ein Buch oder gehe philosophischen Gedanken nach oder spiele mit meinem Hund. Ne? Also diese analogen Fähigkeiten, die muss man ja auch wieder schulen. Die gehen ja verloren genau durch dieses Hamsterrad, was Sie bezeichnen. Und diese Abo-Welt, die geht mir persönlich total auf den Keks. Also ich interessiere mich manchmal für irgendein Produkt und komme dann über dieses Funneling natürlich immer an diese Abo-Geschichte und in dem Moment breche ich ab. Also sobald irgendein Abo kommt, ist für mich, auch wenn das Produkt noch so interessant ist, breche ich ab. Ne? Also es liegt ja auch an jedem selber, ob er das alles mitmacht oder ob er sagt, gewisse Sachen muss man mitmachen, ne? Handy, Smartphone, was weiß ich. Aber man kann auch bei anderen Dingen mal Nein sagen und sich abgrenzen. Und ja, das selbstbestimmte Leben, das ist ja genau das Thema, um das sich unsere Sendung auch heute dreht.
Ja, jetzt sind wir ja in Deutschland. Das heißt, da kommt natürlich sofort auch der Staat und sagt, wenn jetzt der Herr Professor Leukefeld und der Herr Lapan, wir zwei gemeinsam sagen, wir können ja vielleicht einfach mal zusammen eine Gemeinschaft gründen und was uns gemeinsam ein Abo holen und das irgendwie teilen. Da heißt es ja sofort, oh, das ist ja eine GbR, die beiden. Also sofort ist man ja in irgendeiner Form eine Rechtsform. Wie ist das denn bei so Zusammenschlüssen? Welche Rechtsformen gibt es da? Was macht da Sinn aus Ihrer Sicht?
Das hängt natürlich sehr auch von den Ländern ab und von den Ansprüchen der Beteiligten. Ich habe mir mal angeguckt, es gibt ja so drei vielleicht Beispiele, über die wir reden können. Das ist dieses Energiedorf in Feldheim, wo praktisch die Dorfgemeinschaft selber ihre Energie erzeugt. Aber auch, wenn man genauer hinguckt, ich habe recherchiert, auch wieder GmbHs drin hängen und der Energieversorger mit drin hängt und so weiter. Also jetzt mal als Beispiel ein Dorf, was über Biogas, Wind und Sonne und Nahwärmeversorgung sich selber mit erneuerbarer Energie versorgt. Da ist ganz klar, da brauchen Sie diese professionellen Strukturen in der GmbH, vielleicht auch in der Genossenschaft. Das ist auch möglich. Gerade die Energiegenossenschaften waren ja sehr in Mode, solange es eben staatliche Fördermittel gab. Und die zweite Ebene wäre so ein richtiges Aussteigerdorf. Also ich habe zum Beispiel einen ehemaligen Studenten, der eben genauso leben wollte, bisschen moderner wie die alten Germanen, und hat eben in Europa nichts gefunden, auch keine Gesellschaftsstruktur, die ihm da gefallen hat. Und der ist nach Sibirien ausgewandert. Da gibt es eine ganz große Gemeinschaft, wo man ein Stück Land kauft und sich dann komplett selber drum kümmern muss. Gibt es auch keine Gesellschaftsform. Die haben auch WLAN zum Teil, die haben auch Balkonkraftwerke, Photovoltaik, aber nichts mit Bussystem und vernetzter Struktur, ne, sondern immer auf Resilienz aufbauen, Widerstandsfähigkeit. Und die dritte Ebene als Beispiel wäre dann das Tiny House, wo man sagt, also da kann man in jedem Land der Erde sagen, ich kaufe mir ein Stück Land, stelle das Tiny House rein, ich schränke mich ein sehr stark, was den Platz betrifft und auch das Vermögen betrifft. Ich habe eben dann nicht so einen riesen Haushaltskrempel, wie ich immer sage, wie ich zum Beispiel mit meinem Einfamilienhaus, wo der Dachboden voll ist und der Schuppen voll ist und alles, 80% der Sachen, die man nie benutzt, sondern man schränkt sich ein in einem Tiny House und möchte bewusst auch Nahrung anbauen in dem Garten, möchte die Energie selber erzeugen und ist eigentlich durch diese Einschränkung hat man auch viel weniger Konsumbedarf an allem Möglichen und die Resilienz steigt natürlich sehr stark. Ne? Also der mit einem Tiny House und mit einer Photovoltaikanlage schaltet dann wirklich mittags die Waschmaschine selber an und nicht über ein Bussystem mit Smart Meter gesteuert und so weiter. Ne? Also das sind so die drei Beispiele. Und da gibt es ganz verschiedene Gesellschaftsfunktionen. Also ich glaube, hier in Deutschland, wenn sie es professionell machen, ist sicherlich die Genossenschaft und die GmbH eine solide Basis, auch mit Blick auf Haftungsrisiken. Die Aussteigersiedlungen und die Tiny-Häuser, die brauchen das alles gar nicht, brauchen keine Gesellschaftsstruktur.
Sagen wir auf einer Skala von 0 bis 100, was Energiesouveränität und diesen Gemeinschaftsprojekten angeht, wenn wir in die Geschichte zurückblicken und sagen, wir waren in der Zeit, von der Sie vorhin gesprochen haben, sagen wir mal 100, ne? Also da war es exakt genauso, dass die Gemeinschaft alles gemeinsam gemacht hat und ja, so wie wir jetzt aktuell leben, stehen wir wahrscheinlich bei 2 oder 3 von 100. Was glauben Sie, wo wir da uns hin entwickeln? Entwickeln wir uns schon wieder in die Richtung, sagen wir mal zumindest 30, 40, 50, 60 oder sagen Sie, das ist so ein langer Weg, das wird noch Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht dauern?
Als gesamte Gesellschaft, meinen Sie?
Ja, ja.
Da sind wir eher im einstelligen Bereich, weil natürlich der Staat mit Aussteigersystemen nichts anfangen kann. Ne? Der Staat will ja eingebundene Menschen, abhängige Menschen, die auch Steuern zahlen, ne? Möglichst 20 Stunden am Tag arbeiten, um dann noch mehr Steuern zu bezahlen und um auch nicht auf dumme Gedanken zu kommen. Ne? Weil selbstbestimmtes Leben, Freiheit, Unabhängigkeit, das ist was die Regierungen nicht so sehr mögen bei ihren Bürgern. Egal ob jetzt China, Europa. Ne? Und deswegen denke ich, dass kommt jetzt darauf an, wie unser jetziges Gesellschaftssystem, wie erfolgreich das ist. Also wir haben ja jetzt praktisch eine Marktwirtschaft, früher würde man sagen Kapitalismus. Mein Lieblingsmodell ist die sozial-ökologische Marktwirtschaft, da setze ich mich sehr stark dafür ein. Aber wir merken im Moment, dass wir eigentlich mit diesem Gesellschaftsmodell und auch mit der Demokratie in Europa die großen Probleme der Welt überhaupt nicht mehr lösen können. Ne, ob das jetzt Klimawandel ist, Migration, Finanzkrise, Gesundheit, Ernährung und so weiter. Also es ist echt schwierig, ne, mit Demokratie solche Probleme zu lösen. Wenn wir zum Beispiel hoffnungslos überaltern, immer mehr alte Menschen sind, dann sind die natürlich irgendwann in der Mehrheit. Und wenn die eine Regierung wählen, die sich praktisch hauptsächlich um die Rentner kümmern, um die Bedürfnisse, dass die Rente stabil ist und so weiter, dann wird man es den Jungen mit den Steuern wegnehmen und dann gehen die weg. Das heißt, die Gesellschaft ist dann gar nicht mehr überlebensfähig. Ne? Und die Frage diskutieren ja jetzt viele Politiker, Philosophen. Was ist eigentlich das Gesellschaftssystem, was die großen Probleme unserer Zeit lösen kann? Und wir können nicht wieder zum Leben der alten Germanen zurückkommen. Das ist ausgeschlossen, weil sich das ja immer weiterentwickelt. Aber wir müssen zu einem Leben zurückkommen mit mehr Maßhaltigkeit, mit mehr Nachhaltigkeit. Und meine These kennen Sie ja, Nachhaltigkeit entsteht nur in Mangelgesellschaften, nie in Überflussgesellschaften. Das heißt, ich befürchte, dass unser Gesellschaftssystem erst scheitern muss, um wieder etwas Gesundes, Neues zu entwickeln, was weder der Kapitalismus sein wird und schon gar nicht der Sozialismus. Der ist ja immer gescheitert in der Geschichte der Welt. Und die Frage kann ich nicht beantworten. Da gilt es eben, Dinge auszuprobieren, auf Erfahrungen zurückzugreifen von Systemen, die solche Veränderungen eben anstreben.
Werde ich das noch erleben, das Scheitern?
Ja, ja. Also wenn Sie sich die Kennzahlen angucken, wenn jetzt viermal so viel Geld gedruckt ist, wie Werte da sind, ne? Also die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, wie die Chinesen nach oben gehen, wie die Amerikaner reinhauen in den Markt mit ihren Strafzöllen. Also die Kennzahlen, die statistischen Kennzahlen von Europa gehen alle abwärts. Also das ist klar. Jetzt ist die Frage, ob die Politik wirklich Dinge tut, die das verändert, also die uns zum Beispiel wettbewerbsfähiger machen. Ich sage mal nur Digitalisierung, Schulbildung, ne? All diese Dinge. Aber ich sehe überhaupt keine Ansätze jetzt mit unserer Regierung, dass dort wirklich starke Hebel angesetzt werden, um diese Entwicklung des wirtschaftlichen Niedergangs, der Deindustrialisierung und so weiter. Ne, gab ja diese Woche die Nachrichten, Stuttgart kriegt irgendwie 47, also macht jetzt die Steuerschätzung für die Gewerbesteuer 47% weniger Steuern, weil natürlich die Automobilindustrie den Bach runtergeht. Also ich denke, das werden Sie noch erleben. Ne? Die wirtschaftliche Situation spitzt sich wirklich extrem zu. Und wir müssten eigentlich jetzt mit Reformen, mit echten Reformen, richtig Gas geben. Aber dazu gehört auf keinen Fall, Kriege zu finanzieren oder umzuverteilen, Bürgergeld auszuweiten. Also das sind genau alles die falschen Maßnahmen, die nicht zu mehr Wettbewerbsfähigkeit, mehr sozialer Gerechtigkeit und mehr Ökologie führen.
Kommen wir also wieder zu dem Gedanken, auszusteigen, quasi in eine...
Was auch
in,
nicht so einfach ist, ne?
Auch ist nicht ja so einfach, ja. Also wenn der Staat eins gut kann, ist auch jeden trotzdem noch zu besteuern und zu sagen, egal wie sehr man aussteigt, man muss trotzdem noch schön was abdrücken. Ne?
Also das genau, außer man steigt eben jetzt gerade bei der Energie zu 100% aus, also man trennt sich vom Netz, dann lässt sie der Staat in Ruhe, aber das können sie nicht bezahlen, ich auch nicht, weil eben die Winterversorgung immer der Knackpunkt ist. Ne?
Ja, aber angenommen, es ist jetzt so, also ich befinde mich jetzt in einem in einer Gemeinschaft, in einer Souveränität sozusagen, ne? Und wir sitzen jetzt zusammen mit 50, 100 Leuten, nur mal als Beispiel, ja. Wie ist das denn mit dann Last- und Ertragssharing, ne? Mal dieser Überbegriff, also Strom wird erzeugt, wird verteilt und jetzt ist ja so, es ist ja nie gleich. Ne? Also die Menschen sind ja nicht gleich zum Glück, sondern der eine, der sagt halt, ich muss es muckelig warm in meinem Zelt, in meinem Haus haben, was auch immer es ist. Ne? Und der andere sagt, nö, mir reichen muckelige 16 Grad, völlig in Ordnung. Wie wird sowas dann verteilt? Gibt es da fixe Anteile? Braucht man ja wieder Strukturen, die ja dann auch so ein bisschen nach Staat sich wieder anfühlen, oder?
Naja, es ist schwierig, weil das Modell, was Sie jetzt gerade ansprechen, gibt es eigentlich in Deutschland zumindest gar nicht. Das Energiedorf, was wir vorhin angesprochen haben, dort geht es ja rein ums Geldverdienen. Da gibt es eine Einspeisevergütung für Biogas, für Photovoltaik und dann wird die eingenommen und dann kann man damit andere Dinge bezahlen. Denn wenn Sie so ein Dorf mit 100 Leuten 100% autark machen würden, nur für die Eigenversorgung, das könnte kein Mensch bezahlen. Ne? Eine eigene Biogasanlage, eigenes Windkraftwerk, Nahwärmenetze, die verbuddelt werden, Photovoltaikanlagen. Also da würde dann die Kilowattstunde, wenn Sie das nur für den Eigenbedarf machen würden, wahrscheinlich mehrere Euro kosten. Ne? Sondern das funktioniert nur, indem die eben zum Beispiel auf solche staatlichen Subventionsprogramme zurückgreifen, wie die Einspeisevergütung, 20 Jahre Vergütungsgarantie. Das ist eigentlich ein sozialistischer, planwirtschaftlicher Ansatz. Weder Sie noch ich haben Kunden, die garantiert 20 Jahre uns Aufträge geben und auch bezahlen. Ne? Und man sieht das ja, wenn jetzt die Einspeisevergütung zurückgefahren wird, was auch richtig ist, ne? Dann brechen viele Energiegenossenschaften einfach zusammen. Also wenn die diese Subventionen nicht mehr kriegen, steigen die aus. Ne? Das heißt, das wäre für mich jetzt kein Vorbild, dieses Energiedorf, was wir da besprochen haben, sondern Sie meinen ja diese Eigenversorgung, wo sich mehrere zusammenschließen. Und dann ist natürlich Streit vorprogrammiert, wie Sie schon sagen, die einen sind fleißig, die anderen sind faul, der eine will 24 Grad haben, der andere 16. Dann ist eigentlich Streit vorprogrammiert, weil wir es ja auch nicht gewöhnt sind, basisdemokratisch dann zusammenzuleben, abzustimmen, faire eigene Regeln festzulegen, die auch mit Konsequenzen zu belegen, wenn jemand dagegen verstößt. Also das führt immer zu Streit, warum eigentlich solche Aussteigerkommunen immer in die Richtung gehen, jeder macht sein Energiepotenzial bestimmt das selber. Also wer eben ein bisschen Geld hat, kauft sich dann, so ist das in Sibirien, eben einen tragbaren Akku und ein paar Photovoltaikmodule, schraubt das zusammen und versorgt sich dann zum Teil selber und schaltet eben auch Mittag händisch seine Waschmaschine an. Und wenn dann der Nachbar Mangel hat, dann kann er zu dem Nachbar kommen und kann den tragbaren Akku abholen, weil da ist Strom drin. Und wenn der sagt, ich habe was übrig, okay, gebe ich dir. Das macht er auch 2-3 Mal. Wenn der immer nur nimmt und niemals selber dem anderen Nachbar was zurückgibt, wird er irgendwann sagen, ich gebe dir den Akku nicht mehr. Und dann friert der Nachbar eben. Und das ist eine Art Selbstregulationsmechanismus, wo ja auch eine Art Erziehung stattfindet. Ne? Wenn ich mich nicht solidarisch verhalte, kann ich auch nicht Teil der Solidargemeinschaft sein. Ja, also so wird es dort gemacht und da gibt es auch keine Bussysteme oder Elektroautos, die wollen gar keine Autos mehr haben, die machen viel mit dem Fahrrad oder haben dann Pferde, weil das sind ja alles resiliente Systeme. Ne? wenn mal der Strom ausfällt, können sie auch nicht mehr Elektroauto fahren. Oder wenn sie ihre Steuer nicht bezahlt haben, schaltet der Staat aus der Ferne das Elektroauto ab. Ne? Oder blockiert die Ladesäule. Ne? Das wollen die alles gar nicht, sondern die wollen eben unabhängig sein. Also ich glaube gar nicht mal, dass die Vernetzung in solchen Energiegemeinschaften so funktioniert, wie wir sie heute kennen, wie wir sie ja auch für Vermieter herstellen. Ne? Wir haben ja nun schon viele Podcasts gemacht zum Thema hochgradig autarke Mehrfamilienhäuser, wo wir ja ganze Quartiere miteinander vernetzen. Also wir machen das. Aber es zahlen eben alle die gleiche Miete und dann wird untereinander die Energie fließt hin und her. Und wenn der Vermieter weniger Energie einkaufen muss wegen dieser Optimierung, kommt es am Ende dem Mieter zugute. Ne? Das sind aber andere Regelmechanismen.
Sie wissen ja, ich komme so ein bisschen aus der Nerd-Ecke, digitale Nerd-Ecke. Und da kommt in den letzten Jahren immer wieder ein Begriff auf und fast wie ein Wunsch oder wie eine kleine Vision, vielleicht auch ein bisschen Utopie. Und das ist der sogenannte die DAO-Idee, also eine dezentrale, autonome Organisation und Firmen so zu führen, also quasi ohne Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, sondern aus der Basis heraus. Wäre das hier auch in so einer Gemeinschaft, wenn wir jetzt an Feldheim beispielsweise denken, auch wenn Sie sagen, das ist jetzt eine GmbH, glaube ich, ne, oder haben Sie gesagt?
Genau.
Aber ist also dieser Gedanke dahinter, vielleicht auch Blockchain dahinter zu setzen, ne? Mit Blockchain-Transaktionen quasi auch Entscheidungen zu dokumentieren und so weiter. Ich bin da jetzt nicht so tief im Thema drin, aber ist das auch ein Gedanke, das wirklich als dezentrale autonome Organisation laufen zu lassen, sowas?
Also als autonome Organisation eher nicht. Wie gesagt, ich kenne da in Deutschland eigentlich gar keine, die wirklich komplett autonom sind und ausgestiegen sind. Ich denke, in der normalen industrialisierten Gesellschaft, wie wir jetzt leben, wird die Blockchain und solche Sachen wirklich eine wichtige Rolle spielen. Das merken wir zum Beispiel, wenn wir so autarke Quartiere entwickeln, also hochgradig autarke Quartiere, nicht 100%, haben wir im Sommer viel Überschuss. Und da haben wir lange nach einer Firma gesucht, die eben sagen, okay, wir kümmern uns darum, dass der Überschuss an andere Wohnungen weitergegeben wird, vom selben Vermieter, im selben Ort, in einem gewissen Umkreis, was weiß ich, 5 Kilometer, 8 Kilometer. Und beim Transport durch die öffentlichen Netze eben keine Netzgebühr bezahlen muss. Weil sobald man die Netzgebühren und den ganzen Krempel, will ich mal sagen, wieder mitzahlen muss, kommt gar kein finanzieller Vorteil raus. Und da haben wir jetzt eine Firma gefunden, die machen genau das. Die markieren digital diese Kilowattstunde, die aus unserem Haus rauskommt als Überschuss mit einem Token, ist es markiert und kann nachvollzogen werden. Und dieser Token darf sozusagen gebührenfrei durchs Netz und 3 Straßen weiter hinter beim anderen Mieter, der darf den zu diesem günstigen Preis dann auch verbrauchen. Also in der jetzigen Struktur spielen diese Dinge eine sehr große Rolle. In einer autonomen Siedlung, wo man sich zurückzieht, wo sich Aussteiger zurückziehen, spielt das gar keine Rolle, weil das ja schon wieder die Störanfälligkeit bringt. Wenn der Strom mal ausfällt, ne, oder das Internet mal ausfällt, dann ist nichts mehr mit Token-Markierung oder Bitcoins oder Bezahlung oder irgendwas. Ne. Dann liefert man dem Nachbarn diesen tragbaren Akku mit Strom drin und kriegt vielleicht ein gebackenes Brot dafür. Ne. Das ist ja ein völlig resilientes System. Und dort versucht man eigentlich, die Menge der Technik zu reduzieren. Und das hängt damit zusammen, da muss ich vielleicht mal einen kurzen Exkurs machen, um den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität zu erläutern. Wenn Sie etwas sehr effizient machen, dann heißt das, ich steigere den Wirkungsgrad in dem, was ich mache. Und wenn ich etwas Falsches sehr effizient mache, wird es eigentlich nur noch falscher. Deswegen ist es eigentlich erstmal wichtig, sich Gedanken zu machen über Effektivität. Und das machen die Leute, die in solchen autonomen Siedlungen wohnen. Und Effektivität heißt, ich muss mir überlegen, was sind die richtigen Dinge, die ich tun will. Ne? Das kann ja jeder anders festlegen. Und wenn ich festgelegt habe, was ist das Richtige, was ich tun will, dann kann ich das mit hoher Effizienz tun. Also Sie kennen alle das Beispiel Mittelalter Minnegesang. Der Minnesänger will seine Liebste sozusagen erreichen und will auch einen Wettbewerbsvorteil haben gegen den vielen anderen Bewerbern, die auch dastehen, und baut so eine ausziehbare Holzleiter, mit der er sehr schnell oben bei seiner Geliebten ist. Ist dann auch als erster oben bei derjenigen, das Fenster geht auf und es guckt die Falsche raus, nämlich eine, die vielleicht nicht so schön aussieht oder die er gar nicht haben wollte. dann ist er eigentlich sehr effizient gewesen, weil er war als erster oben vor allen anderen, aber er ist überhaupt nicht effektiv gewesen, weil es ist die falsche. Na? Und das muss man sich nochmal überlegen und dazu kommt eine Erkenntnis aus der Wissenschaft, je effizienter die Systeme sind, umso störanfälliger sind sie. Also die, mit zunehmender Effizienz geht die Resilienz parallel nach unten. Und das sind so ein bisschen die Hintergedanken, die man kennen muss. Also wenn man sich autonom aufstellen will, autark leben will, muss man die Technikanfälligkeit absolut minimieren. Das heißt ja nicht, dass man eben wieder wie als Bauer oder als alter Germane vor 2000 Jahren leben muss. Ich sage ja in Sibirien, diese Siedlung, die ich übrigens auch mal besuchen möchte, da hat mich schon mehrfach eingeladen. Ich war nur jetzt wegen der politischen Situation, hatte ich da im Moment nicht so einen Antrieb. Aber die machen das genauso. Ne? Die reduzieren die Technik auf ein Minimum, nehmen punktuell moderne Technik, also so ein Faltpanel aus Photovoltaik mit einem tragbaren Akku. Und die können dann auch diese Teile untereinander austauschen. Also wenn eins kaputt geht, ist nicht gleich das ganze System lahm. Und die machen sich auch einen WLAN-Hotspot auf, aber das war's schon. Ne? Und damit sind sie aber nicht von der Welt abgetrennt, können sich leichter selber versorgen, weil Sonnenstrom funktioniert. Aber für den Winter weiß jeder, er muss für den nächsten Winter 10 Meter Holz aufbereitet, getrocknet hinterm Haus liegen haben. Sonst muss er eben beim Nachbarn klopfen, wenn es in Sibirien dann so kalt wird.
Ja, vielleicht auch nicht ideal dann genau dieses Szenario. Sie haben gerade eben auch dieses Leuchtturmprojekt Feldheim angesprochen. Seit 15 Jahren oder sowas gibt es das, glaube ich. Ne? Warum gibt es das nicht häufiger? Weil ich glaube, dieser Wunsch ist ja da. Ich glaube, viele Leute hätten da eine gewisse Affinität zu. Aber warum wurde das nicht ganz oft kopiert? Woran scheitert das?
Naja, erstens haben viele mitbekommen, dass dieses autonome Dorf Feldheim nur mit viel staatlichen Subventionen funktioniert. Also ohne die Einspeisevergütung wäre das Projekt tot. Ne? Also, und Einspeisevergütung wird ja dann auf den Strompreis aller umgelegt. Das heißt, dieses schöne Experiment bezahlen wir alle mit. Das würde unter rein marktwirtschaftlichen Prinzipien überhaupt nicht funktionieren. Ich glaube, das hat sich rumgesprochen. Es gibt ja auch weniger Subventionen jetzt, ne? Wenn die zum Beispiel von heute auf morgen diese Biogas-Einspeisevergütung, also wird ja Biogas hergestellt, vorher von der Landwirtschaft werden Produkte angebaut, Mais und so weiter, es wird gehäckselt, kommt da rein, es entsteht Biogas und das Gas wird verbrannt und wird dann in einem Motor zu Strom und Wärme gemacht. Die Wärme geht ins Dorf, wenn sie abgenommen wird, und der Strom geht auch ins Dorf und der Überschuss wird praktisch vergütet. Ne? So, also ich glaube, das ist schwer nachzumachen, weil es eben sehr subventionsbelastet ist, das ist das eine. Und weil sie ja nur den Anspruch haben, sich mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Sie haben nicht den Anspruch, selbstbestimmt, frei und unabhängig zu leben. Weil dort geht auch jeder in der Arbeit nach, geht zum Arbeitgeber, nimmt das Geld, bezahlt damit seine Wohnung, mit oder ohne Garten, ne, muss die Altenheime bezahlen. Also das, was wir am Anfang auch gesprochen haben, ist ja dort nicht anders. Ne, sondern nur, die haben eine autarke Versorgung, die mit vollständig ökologischer Energie stattfindet. Aber wenn die Subventionen eben wegfallen, oder stellen sich vor, dort geht Technik kaputt und aufgrund der Wirtschaftskrise kann dann so ein Teil gar nicht so schnell geliefert werden oder Handwerkermangel ist ja das Nächste, ne, dann ist eben die Energieversorgung unterbrochen, wie bei allen Menschen. Also für mich ist es jetzt gar nicht so ein Leuchtturmprojekt, weil ich eben durch die Subventionsabhängigkeit ist es für mich sozusagen kein Modell, was in eine wirklich sozial-ökologische freie Marktwirtschaft reinpasst. Ne?
Gibt es denn ein Modell, was man wirklich komplett als Beispiel nehmen kann? Also ich muss sagen, Ihr hochgradig energieautarkes Konzept ist ja schon ein großer Schritt, ein sehr, sehr großer Schritt. Aber diesen kompletten Weg zu gehen, hat das schon mal jemand geschafft und funktioniert das?
Also ich kenne es nicht, kenne nur diese Siedlung in Sibirien und das muss ich mir auch erst näher angucken, um dann wirklich zu sagen, okay, das funktioniert, weil da habe ich auch noch viele Fragezeichen, ne, ganz klar. Ich kenne also keine Gemeinschaft von Menschen, die komplett autark funktioniert. Also es kann sein, es gibt so ein paar religiöse Sekten, von denen man immer sagt, die sich völlig von der Außenwelt abkoppeln. Kann sein, dass die das auch so machen. War ich aber noch nicht dort, konnte ich mir noch nicht angucken. Also ich kenne keinen. Ich denke, wenn das jemand wirklich eine starke Sehnsucht hat, ist eigentlich die Variante, die Sie machen, erstmal mit der eigenen Hausgemeinschaft anzufangen, ne? Nachbarschaftshilfe, sich Zeitkonten aufzubauen, ne? Dass man sagt, Mensch, hier wohnt eine Oma im Haus, da kann ich mein Kind abgeben, ich bin IT-Experte oder so ein IT-Nerd wie Sie und dann, wenn die Oma mal an ihrem Computer was machen muss oder an ihrem Handy, nehmen Sie das Zeitkontingent und helfen ihr. Ne? Also man kann ja erstmal im Kleinen anfangen. Man kann eine Balkonkraftanlage an den Balkon hängen, also eine Photovoltaikanlage und sich Strom ein bisschen selber erzeugen. Man kann Obst und Gemüse anbauen auf dem Balkon oder einen Gemeinschaftsgarten anlegen. Ne? Also das kann man erstmal trainieren, weil das muss man erstmal üben. Das dauert Jahre, ehe man sein egoistisches Verhalten reduziert und wirklich in so einer Gemeinschaft denkt und vor allen Dingen, was die meisten, glaube ich, überhaupt nicht mehr können, ist gelungene Beziehungen zu gestalten. Ich glaube, das ist das Hauptproblem an der Geschichte.
Also da kann jeder, der hier zuhört, schon mal so im Kleinen anfangen, im ganz Kleinen und vielleicht auch, das versuche ich mir mal mitzunehmen, erstmal geben. Ne? Vielleicht genau. Ist das erstmal der erste Schritt. Erstmal geben und dann nehmen. Ich habe da mal so ein schönes Bild, das war eine Grafik, da stand 51-49 und der Gedanke dahinter war, dass man vielleicht so leben sollte, dass man sagt, in jeder Beziehung, in der man lebt, sich einfach vorzunehmen, ich gebe mehr. Ich gebe ein kleines Tick mehr, als ich erwarte zu nehmen und dann ist vielen schon geholfen.
Also ich habe das oft ausprobiert und die Wirkung ist sensationell. Also das haut einen manchmal fast um, wenn man dieses Prinzip anwendet. Weil das so unerwartet für viele Menschen ist, dass die sich auf einmal sehr, sehr stark öffnen und viel mehr zurückgeben wollen, als sie bekommen haben, ne? Weil sie das noch nicht kennengelernt haben, dieses Geben. Und es gibt ja auch das Sprichwort, du sollst selber die Veränderung sein, die du dir in der Welt wünschst. Also man kann oft gar nicht so viel im Außen verändern, aber in sich selber, wenn man dort anfängt, Dinge zu verändern und so lebt, wie man sich es von den anderen wünscht, passiert unglaublich viel. Also diese Wechselwirkung ist wirklich da. Und ich denke, man kann so anfangen, wie wir es jetzt besprochen haben, oder man geht eben Richtung Tiny House, weil es wird ja jetzt, die Bewegung wird sich verstärken, denke ich. Das hängt mit dem Kaufkraftverlust zusammen und mit der Verarmung, die jetzt kommt. Also wenn wir deindustrialisieren, werden wir als Gesellschaft verarmen, sagen ja die Politiker jetzt selber, ne? Wohlstand ist weg, ist vorbei und die etwas reicheren Rentner sollen jetzt eine extra Abgabe machen für die etwas ärmeren Rentner. Also ist ganz verrückt. Das heißt, die Menschen werden so oder so wieder zusammenrücken, weil wir uns das gar nicht mehr leisten können, die Kinder alle in den Kindergarten zu geben, die Alten ins Altenheim. Das wird eine finanzielle Frage. Wir können uns auch nicht mehr riesige Wohnungen leisten. Das heißt, aus diesem Mangel, der auf uns zukommt, die Mangelgesellschaft, wird ein Entwicklungssprung entstehen, dass man eben auch wieder zusammenzieht, dass man doch sich durchringt, die arme, alte, kranke Mutter aufzunehmen im eigenen Haus. Das ist nicht leicht, ich weiß das selber. Ne? Oder auch wieder mal die Kinder nicht mit 5 Monaten schon in den Kindergarten bringen. Ich war damals selbstständig, musste mich alleine um meinen Sohn kümmern, den musste ich mit 5 Monaten in den Kindergarten bringen. Das hat mir fast das Herz gebrochen. Ne? Und ich glaube, das wird kommen und da erinnere ich mich auch sehr gut an einen Spruch meiner Urgroßmutter, die war Unternehmerin, die hatte einen Briefmarkenladen, ist 3-mal abgesoffen, weil der Fluss über die Ufer getreten ist, es gab keine meteorologischen Vorhersagen, ne? Und hat für wohlhabende Unternehmer damals Geldanlagen verkauft, also diese Briefmarken, ne? Und da waren die dort, haben Zigarre geraucht und dann immer diese Muster in den Briefmarken angeguckt und die hat mir mal was gesagt, sie sagte, Timo, Mangel fördert Entwicklung, Überfluss verhindert Entwicklung. Und das habe ich damals nicht verstanden. Heute habe ich es verstanden.
Die Frage ist noch, ob Ihre Oma den schwarzen Einser auch noch da hatte oder ob der jetzt bei Ihnen auf dem Dachboden liegt. Ich weiß nicht, ob Sie die...
Also es gibt noch so ein paar alte Koffer von ihr. Ne? Ich habe da ja nicht alles durchsucht, aber keine Ahnung. Vielleicht ist da noch ein kleines Geschenk mit in den Sachen da drin. Ne?
Eine weise Frau auf jeden Fall.
Ja, heute sehr viel wert. Ne? Also,
wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Ja? Werfen wir noch mal zum Abschluss einen Blick in die Zukunft. Was glauben Sie denn, welche Technologien oder politischen Weichenstellungen könnten jetzt in den nächsten Jahren, sagen wir mal so 5 Jahren, den Durchbruch für gemeinschaftliche Energieautarkie bringen? Gibt es da irgendwas, was Ihnen einfällt?
Naja, politisch würde ich sagen, muss der Staat mal anfangen, diese Abhängigkeiten der Bürger, also diesen Sozialstaat, diesen überbordenden Sozialstaat, dass ich praktisch mich um nichts mehr kümmern muss, für alle Zeit abgesichert bin, das muss man ein Stück zurückfahren. Also ich meine jetzt nicht bei den Menschen, die behindert sind, die kleine Kinder haben, also die, die es wirklich brauchen, die müssen alle Unterstützung bekommen. Also das muss sein. Ne? Aber man muss praktisch wieder mehr in die Eigenverantwortung kommen. Dann geht auch sozusagen der Kopf wieder in die Richtung an, was kann ich selber tun? Ach, ich muss mich ja mit meinen Nachbarn gut stellen, ne? Wenn ich mal in Not bin, dass die mir auch helfen. Also diese Eigenverantwortung sollte der Staat wieder mehr in den Vordergrund stellen. Von den Techniken her haben wir eigentlich alles da. Ne? Wir können mit Biomasse heizen, also mit Holz. Wir haben Photovoltaik, die absolut bezahlbar ist. Was uns fehlt, ist eben bezahlbarer Wohnraum. Also die Eigentumsquote geht immer mehr zurück, vor allen Dingen in Deutschland. Andere Länder wie Rumänien, die sind bei 95% Eigentumsquote, muss man sich mal überlegen. Ne? Also der Staat muss auch wieder dieses Thema fördern, dass sich die Menschen um Wohnraum kümmern, während sie arbeiten gehen und was verdienen, wirklich in der Lage sind, sich eine kleine Wohnung zu kaufen, die dann, wenn sie in Rente gehen, abgezahlt ist. Ne? Und dann hat man auch mehr Lust, diese Wohnung zu gestalten. Und dann will man natürlich auch eine Wohnung, wo ein Stück Garten dazugehört, damit man im Alter, wo man wieder mehr Zeit hat und nicht Steuern zahlen muss und die ganzen Abhängigkeiten bedient, eben auch selber Lebensmittel anbauen kann. Also die Technologien sind alle da, die sind auch bezahlbar. Ich denke, wir sind zu sehr im Überfluss, wir sind zu egoistisch. Wir haben nicht mehr gelernt, wie man basisdemokratisch miteinander Entscheidungen herbeiführt. Wir haben auch nicht mehr gelernt, Verantwortung zu übernehmen, weil der Staat uns eben alles abnimmt. Also die Technik ist da. Ich befürchte, viele Menschen werden erst in so eine Richtung gehen, wenn eben die Mangelgesellschaft noch stärker wird. Das sind ja die Zusammenhänge, die wir heute besprochen haben. Das kann aber auch dann wieder dazu führen, dass eine Gesellschaft wieder aufblüht. Also wenn man durch so eine Krise geht und neue Systeme entstehen und auch Reformen endlich durchsetzbar sind, sie können ja heute in Deutschland oder auch bei der EU überhaupt keine Reformen mehr durchführen. Es ist keine Chance. Also das ist von den Lobbyisten so abgeschirmt, dass ich eben denke, erst durch eine Krise sind wieder Reformen möglich und dann kann auch was Neues entstehen. Und mein Lieblingsmodell wäre eine sozial-ökologische Marktwirtschaft. Also das ist immer noch so mein Traum. Mit einem hohen Grad auch der Eigenversorgung, mit einer guten Landwirtschaft, die regional produziert, die auch gesunde Lebensmittel produziert, die viel krisensicherer sind, wo wir auch unser eigenes Wasser eben uns versorgen müssen mit Brunnen, mit Flussaufbereitung und so weiter, weil Wasser wird das nächste große Problem werden, Trinkwasser. Und dann eben in einer wirklich auch sozialeren, gerechteren und vor allen Dingen friedlicheren Welt. Also ich glaube, das, was wir am meisten brauchen für das, was wir heute besprochen haben, ist Frieden in der Welt.
Das ist doch ein wunderbarer Wunsch, fast eine Forderung, die wir hier rausrufen. Und Sie da draußen, die hier gerade zuhören, können mit Sicherheit einen kleinen Teil dazu beitragen. Den einen oder anderen kleinen Hinweis, den man auch schon heute umsetzen kann, haben wir schon gesagt. Wie gesagt, geben, gerne erstmal geben und dann nehmen. Einen guten Geber hat Gott gern, steht glaube ich in der Bibel. Also dann zitieren wir da mal das große Buch und sagen, da können Sie gerne mithelfen und den ersten Schritt in die richtige Richtung tun. Noch eine kleine Anmerkung von mir persönlich für Sie da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mit Sicherheit gibt es hier ein paar Leute, die auch meinem Wissensstand weit entfolgt sind und schon viel, viel weiter sind und vielleicht sich fragen, jetzt hätte er doch mal genau da noch mal tiefer in die Materie einsteigen können, wenn wir hier schon so einen Experten sitzen haben wie Professor Timo Leugefeld. Die herzliche Einladung an Sie. Schreiben Sie gerne Herrn Leugefeld auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Wir werden dann die Fragen auch gerne hier in dem Podcast mit aufnehmen. Wenn es da irgendwas gibt, wo Sie sagen, da hätte man doch nochmal nachfragen können oder vielleicht kritisch nachfragen oder die Frage stellen können, wie auch immer. Sehr, sehr gerne freuen wir uns wirklich, wenn hier Input auch nochmal von außen reinkommt. Da sind Sie alle herzlich zu eingeladen. Ich sage an dieser Stelle recht herzlichen Dank, Herr Professor Leugefeld. Hochspannend, viele Aha-Momente meinerseits. Ich denke auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen. Und ich freue mich schon auf das nächste Thema mit Ihnen. Bis dahin sage ich Tschüss.
Vielen Dank, das war ein sehr spannendes Gespräch. Tschüss.